11, Vers 28, darf ich im Namen der Kirchen, des Kirchenrates, die Gemeinde und alle Gäste hier und zu Hause herzlich begrüßen. Der Gottesdienst heute wird von Pastor Viala aus Emlichheim geleitet. An der Orgel begleitet uns Christoph Wortmann. Die Türkollekte ist bestimmt. Die Türkollekte halten wir heute nicht. Am nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der reformierten Kirche unter der Leitung von Pastorin Franke. Die Türkollekte ist dann bestimmt für den sozialethischen Ausschuss. Am Donnerstag trifft sich um 19.30 Uhr die Gemeindebriefredaktion. Am Freitag findet der Deutsche Keller statt. Es sind verstorben und mit dem Bekenntnis zur Auferstehung von den Toten kirchlich bestattet worden. Frau Hermina Zwafling, verstorben am 12. Juni im Alter von 81 Jahren. Frau Ferner Klasing, verstorben am 12. Juni im Alter von 92 Jahren. Frau Rika Dollersum, verstorben am 13. Juni im Alter von 92 Jahren. Frau Lamberdina Meyer, verstorben am 18. Juni im Alter von 93 Jahren. Frau Leila Altener, verstorben am 22. Juni im Alter von 96 Jahren. Herr Heinrich Ebenhorn, verstorben am 23. Juni im Alter von 66 Jahren. Wir gedenken der Trauerfamilien im Fürbittengebet. Jetzt wünschen wir uns einen gesegneten Gottesdienst.
Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich glaube, das ist schon etliche Jahre her, dass ich zum ersten Mal hier gewesen bin. Jedenfalls, als ich mir nochmal versuchte, Kirchengemeinde oder die Kirche hier einfach mir da vor Augen zu führen, überlegte, wo macht denn wohl der ja inzwischen im Einklang mit dem vorhandenen Beamer bzw. den Einwand hin, hatte ich noch kein Bild vor Augen. Aber wir haben hier eine gute Lösung gefunden. Und was mir auch eigentlich schon ein bisschen nicht mehr präsent war, war gerade schon mit der Orgel spielen und das der Worte und dann wieder ins Gehör gerufen, was für eine schöne Orgel hier eigentlich ist. Da kommt es reformiert endlich halt nicht so ganz mit, muss ich ehrlicherweise sagen. Also von daher müssen wir uns bei diesen Gesängen dann auch gleich gut anstrengen, dass wir da mit der Orgel auch mithalten. Wollen wir uns bereiten durch unser schönes Gebet. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht loslässt ein Werk seiner Hände. Amen.
Thank you.
Treuer und barmherziger Gott, wir hören dein Wort. Das wollen wir noch einmal in diesem Gottesdienst heute Nachmittag tun. Lass uns von deinem Wort so angesprochen werden, dass es unser Herzen und Gedanken bewegen kann. Dass wir dir die Antwort nicht schuldig bleiben, auf die du wartest. Und so bitten wir dich auch, Herr, halte uns fern von dem, was uns abbringt. Lass uns wirklich offen sein für das, was du uns heute sagen willst, durch dein heiliges Wort. Segne unser Reden und Hören durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Schriftlesung heute ist etwas länger, deswegen habe ich das auch so ausgewählt, dass ich dann für die Predigt keinen extra Predigtext habe, sondern Schriftlesung Jona 1 folgen bis Anfang im zweiten Kapitel ist dann her auch der Predigtext. Wir hören Worte aus dem Propheten Jona.
Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige bald wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jona 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörst meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank und hinunter zu der Berge gründen. Der Erderiegel verschlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und er spie Jona aus ganz Land. Amen.
Das ist schön, dass Sie die Zahlen des Jona aufgehört haben. An sich war das, was oben drüber stand, 1,1 bis 2,2, nicht der Text, macht aber nichts. Wie gesagt, das ist sonst ein selten gelesener Bibeltext und da können wir es aber auch so herum machen, dass ich gleich so predige, doch nochmal rein das erste Kapitel gleich vorlese. Und man merkt es dann umso deutlicher, der Gesang, den wir gleich anstimmen wollen, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Das ist natürlich nicht der Wortlaut, den Jona da gesungen hat im Fischbauch, aber wenn man nach einem heutigen Psalm oder Lied gesucht hätte, hätte er das dort singen können. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Lied 655, Strophen 1 bis 5.
Thank you.
lese nochmal aus dem ersten Kapitel ab Vers 2. Gott sagt dazu: Jona, mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffa. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld, trat hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren und den Herrn aus den Augen zu bringen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jona. Da sprach sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er spricht zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn flog, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, damit das Meer stille werde und uns ablassen? Denn das Meer ging nur ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und euch ablassen. Denn ich weiß, dass du meine Willen, dieses große Ungewitter in euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach, Herr, lass uns nicht verderben um des Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinen Mühen. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Liebe Gemeinde, wir haben Sie in letzter Zeit einmal einen Zeichentrickfilm gesehen. Animationsfilme sagt man heute auch wohl. Disney, Pixar sind da ganz große Firmen drin. Filme im Kinoformat für die ganze Familie. Und die sind im Kern meistens so gebaut, da gibt es eine einfache Geschichte, damit es für Kinder verständlich ist. Aber um auch die Eltern mit ins Kino zu bekommen, oder meinetwegen auch Oma und Opa, die sollen sich dort ja auch nicht langweilen, bauen die Macher da ganz viele Anspielungen, Zitate aus bekannten Filmen ein. Die werden da untergebracht. Oder Nebenfiguren sind manchmal bewusst gezeichnet, wie historische Persönlichkeiten, die die Erwachsenen aus dem Geschichtsbuch kennen. Oder für meine Generation, die etwas älteren, Asterix und Obelix-Comics. Die waren auch so gebaut. Als Kind freute man sich da, dass sie bekloppten, klein und groß. Und als Erwachsener genoss man diese schönen lateinischen Zitate da drin, die man später vielleicht auch für sich oder selbst übersetzen konnte. Diese Technik hat im gewissen Sinne schon Jesus angewendet. Seine Gleichnisse funktionieren im Grunde ganz ähnlich. Die Storys, die Geschichten, versteht erstmal jedes Kind, der verlorene Sohn zum Beispiel, oder der barmherzige Samariter, das fehlt ja in keiner Kinderbibel. Und je länger wir als Erwachsene mit diesen Geschichten umgehen, staunen wir, wie Jesus in diesen einfachen Geschichten schwierigste Fragen des Glaubens zum Gespräch bringen kann. Diskussionen auslösen, mit denen wir bis heute nicht fertig sind. kann eben noch ein paar Jahrhunderte weiter zurückgehen. Schon die Schreiber von dem Buch Jona wussten, wie man jung und alt gleichzeitig anspricht. Die Erzählung selbst ist so konzipiert, dass sie sogar im Kindergarten, in der Kita funktioniert oder auch für den Kindergottesdienst ist ja bekanntlich Jona ein Klassiker für Kinderbibeltage. Und zugleich ist es anspruchsvoller Predigttext für uns Erwachsene. Und manchmal ist es sogar so, dass Kinder das unmittelbarer, direkter begreifen, was dort gemeint ist, als wir. Zum Beispiel vielleicht bei der Sache, was ich auf erstes mit euch genauer schauen möchte. Dass man vor Gott nicht weglaufen kann. Das gelingt Jona ja eben nicht, zu fliehen vor Gottes Auftrag. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, wie alt das Jona-Buch eigentlich ist. Denn in ganz, ganz frühen Zeiten, so sagen zumindest die Religionswissenschaftler, gab es die Vorstellung, dass jeder einzelne Gott sein einzelnes Revier, seine einzelne Stadt oder sein einzelnes Land hatte. Das war seins, anderswo regierte ein anderer, herrschte ein anderer Gott. Und wenn einer es tatsächlich schaffte, schnell über die Grenze zu kommen, dann war er seinen Gott los und war sicher vor dessen Auftreten. Aber spricht auch vieles dafür, dass der Jona-Erzähler eher in die Zeit gehört von zum Beispiel Psalm 139. Und bekanntlich heißt es dort so, nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und das ist für den Psalmbeter ja nicht einfach nett zu sagen, auch in der fernsten Urlaubsreise weiß Gott es mir nahe, sondern da steht vorher, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Überall würde Gott ihn finden, man kann nichts vor ihm verbergen. Wie gesagt, das weiß schon ein Kind, weiß ja auch, dass man sich vor Mama und Papa eigentlich nicht wirklich verstecken kann, und erst recht nicht vor Gott. Das sind eher wir Erwachsenen, die das in praktischem Tun doch immer mal wieder versuchen. Zumindest sind wir sehr gut darin, Gottes Aufträge zu überhören, sie beiseite zu schieben. Das können kleine Aufgaben sein, der Besuch beim kranken Nachbarn zum Beispiel. Eigentlich hat Gott ihn hier unmissverständlich vor Augen gestellt, als ich ihn diese Tage zufällig vorm Haus gesehen habe in seinem Rollstuhl. Aber da ist doch noch so viel anderes. Stress bei der Firma, bei der ich diesen neuen höheren Posten angenommen habe. Meine Fitness-App auf dem Handy, wo seit schon wieder bis in die letzten Tage keine 1000 Schritte gegangen. Facebook kann nicht fordernd sein, die Familie auch oder Fußball. Das muss Gott doch einsehen, dass ich nicht zusätzlich auch noch für den Nachbarn Zeit haben kann. Solch eine Flucht vor Gottes Auftrag. Und ebenso gute Gründe, viele Gründe finden Leute, wenn sie zur Mitarbeit in der Kirchengemeinde gefragt werden. Für den Kirchenrat zum Beispiel. Das mag ja bei Alter und Wert alles besser sein, in der Regelung weiß ich es auch ein wenig anders. Aber bei reformiert höre ich dann alle möglichen Punkte, dass wir sagen, ich habe doch schon fast jeden Abend etwa so schon das etwa oben nur drauf, wie soll das denn gehen? Da sind wir gut drin. Und selbst das einzureden und schön zu reden, ja, eigentlich will ich ja wohl für Gott da sein, in meinem Glauben aktiv sein, nur im Moment jetzt gerade sitzt das doch einfach nicht drin. Irgendwann vielleicht. Das muss Gott doch einsehen. Ja, das glauben wir uns gern. Und sind damit, meine ich, fast so wie Jona, dass wir meinen, so vor Gott weglaufen, ihm entkommen zu können. Mein zweiter Punkt. Wir können Gott nicht entkommen, okay. Aber muss er deswegen gleich so rabiat vorgehen, um seine Leute wieder einzufangen? Das ist ja nicht nur ein Stürmchen, was Gott hier schickt, so dass Jona vielleicht seekrank wird und die Leute auf dem Schiff bittet, leg so schnell wie möglich wieder an, ich muss wieder fest Boden unter den Füßen haben. Nein, Gott schickt einen furchtbaren Orkan, selbst hartgesottene Seeleute fürchten ihr Leben. Es geht am Ende wirklich aus, abgesehen von der Ladung, die sie in ihrer Not über Bord geworfen haben. Und für Kinder ist die Geschichte damit durch. Alles gut, der Held ist gerettet, tolle Geschichte. Aber als Erwachsener, wenn man überlegt, selbst wenn das nur eine Geschichte sein sollte, aber sie will uns ja etwas über Gott sagen, geht Gott wirklich so rustikal mit Menschen um? Immer wenn ihm etwas nicht passt, wenn wir Pläne ohne ihn und gegen ihn machen, dann schickt er gleich massiven Gegenwind, lässt Sturm aufkommen, dann lässt er Chaos ausbrechen, bis wir es endlich eingesehen haben. Nun, bei anderen, da wünschen wir uns so ein Vorgehen, vielleicht sogar manchmal. Hätte zum Beispiel Hitler nicht gleich schon als kleiner Junge bei einem Verkehrsunfall im Rollstuhl landen können, um nichts Schlimmeres zu sagen, da soll es tatsächlich mal in seiner Kindheit eine gefährliche Situation mit einem Automobil gegeben haben. Oder wäre das nicht nett, wenn die Ayatollahs da im Iran jetzt sich wirklich zu Tode grämen, weil ihre tollen Atomanlagen kaputt sind, hoffentlich, und dadurch andere, bessere Leute zur Macht kämen? Aber läuft die Weltgeschichte wirklich so als gerechtes Weltgericht? Und wenn wir es weiterdenken, was hieße das denn wirklich für uns persönlich? Müssten wir dann doch bei jedem kleinen Gegenwind, bei jeder Krankheit, die uns anfällt, doch überlegen, was habe ich falsch gemacht? Dass Gott mir das jetzt schickt? Womit, wofür will er mich jetzt strafen? Womit habe ich das verdient? Hat Jesus denn nicht gesagt, dass die Jünger an einem Blindgeborenen vorbeikamen und ihren Meister fragten, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Weder dieser noch seine Eltern, sagt Jesus. Ein schwieriges Thema. Man kann auch nicht einfach sagen, naja, Jona, das ist ja ein altes Testament, aber seit Jesus wissen wir von dem barmherzigen Gott, auch bei Paulus gibt es Stellen, zum Beispiel im Blick auf Missstände beim Abendmahl in Korinth, wo er sagt, überlegt mal, könnten nicht einige Krankheiten bei euch in der Gemeinde damit auch zusammenhängen? Wir sollten vor allen Dingen nicht vorschnell Urteile fällen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Das ist mir vor ein paar Jahren besonders deutlich negativ wirklich aufgefallen in der Corona-Zeit. Die allermeisten großen Kirchen haben fast reflexartig sofort gesagt, nein, das ist keine Strafkunst. Ich habe mich gefragt, woher wisst ihr das so klar und so eindeutig, dass Gott uns damit gar nichts sagen will? Ja, wir haben dieses mittelalterliche Denken überwunden, dass man bei solchen oft fast nur mit Bußgottesdiensten reagiert hat und dieses enge Zusammenkommen in den Kirchen hat es dann manchmal sogar noch schneller gemacht, die Ansteckungen, wir wissen da viel mehr von, auch von Hygiene und Heilmitteln. Aber bei all unseren wissenschaftlichen Einsichten hat das dann in der Folge zu tun, dass wir sagen, Gott ist da überall raus. Er hat mit allem gar nichts mehr zu tun. Und das Dumme ist ja, selbst wenn wir Kirchen vielleicht so reden und predigen, nicht mehr zur Buße rufen bei Katastrophen. Andere in der Welt sind da viel weniger zögerlich mit Schuld zu weisen. Der Klimawandel zum Beispiel. Da sagen die Klimaaktivisten, ihr seid schuld, wir Älteren, wir seien es doch gewesen, die so viel CO2 in die Luft geblasen hätten. Oder noch einmal, Corona. Wenn das Virus denn vielleicht doch nicht aus dem Biolabor in Wuhan entwichen ist bei einem Unfall, sondern von, wie man auch durchaus vermuten kann, von Fledermäusen übergesprungen ist. Da hieß es dann sofort bei bestimmten Kreisen, das
ist die Strafe, die Folge davon, dass wir den Wildtieren immer mehr ihren Lebensraum wegnehmen. Noch einmal, einfache Lösungen gibt es nicht. Und auch dieses Vorgehen der Seeleute kann man eigentlich nicht gutheißen, dass sie auslosen, um zu erfahren, um wessen Willen es ihnen so übel geht. Ja, es trifft dort den Richtigen. So wird Jona endlich gezwungen, sich zu bekennen. Aber in wie viele Beispiele kennen wir aus der Geschichte, wo durch zweifelhafte sogenannte Gottesurteile Schuldige gesucht und eben auch gefunden wurden, die am Ende eben doch eher Sündenbürger waren. Oftmals die Juden. Ja, da sollten wir äußerst vorsichtig sein, bei anderen irgendetwas deuten zu wollen, aus ihrem Ergehen daraus zu schließen, dass Gott sie ja wohl offenbar bestrafen will, weil sie es verdient haben. Aber bei mir selber, finde ich, sollte ich das schon als Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Gott mir durch Widerstände, wie ich erfahre, etwas sagen will. Dass er vielleicht nur will, dass ich nicht überheblich werde, wenn mir alles zu leicht glückt im Leben. Der Weg mag sogar richtig sein, aber eben nicht so mit links. Oder auch, dass Gott mir Anstöße zum Umdenken geben will. Dann wird es mir auch erst später im Rückblick klar, im Gebet, im Gespräch mit Schwestern und Brüdern, im Glauben, die Einsicht, das war gut, dass Gott mich da ausgegrenzt hat. Ja, davon bin ich überzeugt, Gott will uns im Leben führen, nicht nur durch sein Geist und Wort, so natürlich am liebsten, sondern wenn wir nicht hören wollen, sonst auch auf mancherlei handfesterer Art durch Gegenwind. Und dennoch dürfen wir am Ende vertrauen darauf, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wie bei Jona. Mein dritter, letzter Punkt. Wir hören diese Geschichte heute am zweiten Sonntag nach Trinitatis, oder das ist ja nicht so unsere Zählungsweise, aber Pfingsten ist tatsächlich auch erst drei Sonntage hier. Und das ist tatsächlich in den Sonntagen nach Pfingsten einer der vorgeschlagenen Predigtexte, zumindest für heute auch Jona 3. Hat Jona etwas mit Pfingsten zu tun? Mit dieser Zeit nach Pfingsten. Da erzählt einer den Menschen von Gott und sie kommen zum Glauben. Das lesen wir hier bei Jona. Zweimal sogar gelingt das. Die Seeleute, haben wir in der Lesung gehört, fürchteten am Ende den Herrn sehr und brachten ihm Opfer dar und taten Gelübde. Und wir kennen ja auch den Rest der Geschichte. Auch die Leute in Ninive tun Buße und bekehren sich zu Gott. Fast hätte ich gerade gesagt, so ähnlich wie es in der Lesung zu Pfingsten herhalten geht, am ersten Pfingsttag, er predigt einer und Menschen kommen zum Glauben. Aber das passt ja nicht so richtig bei Jona. In Ninive ist es ja so, dass Jona dort seiner Meinung nach nur eine Unheilsansage ausrichtet. Noch 40 Tage, dann wird diese Stadt untergehen. Und deswegen ist Jona dann ja auch so schwer beleidigt, als Gott das nicht eintreten lässt. Er meint, damit hat mich Gott als Prophet unglaubwürdig gemacht. Ich rede hier Gottes Wort und es wird nichts draus. Gut, er ist auch noch sauer, weil er es den Leuten in Ninive im Grunde nicht gönnt, dass Gott auch anderen Menschen gnädig ist. So, und auch die Seeleute hier, denen hat Jona bestimmt nicht einladend, werbend gepredigt. Nein, er muss ja eher dazu gezwungen werden, überhaupt Farbe zu bekennen. Also, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Gott, den Herrn des Himmels und das Meer und das Trockene gemacht hat. Und dennoch wirkt sein Wort. Durch das Reden seines Propheten bringt Gott Menschen zum rettenden Glauben. Manche Ausleger sagen, das ist das eigentliche Thema vom Jona-Buch. Kinder mögen darin eine tolle Rettungsgeschichte sehen, das ist es auch. Aber vor allen Dingen soll das Volk Israel daran erinnert werden, dass dies seine Berufung ist, wofür Gott dieses Volk Israel bleibend erwählt hat, als Zeugnis für Gott, den Völkern vorzuleben, zu zeigen, zu sagen, dass es nur den einen wahren Gott gibt. Wirklich missionarisch ist das Ganze erst durch Jesus Christus geworden. Sein Auftrag hat uns, geht hin und lehret alle Völker. Aber schon Israel sollte das den Völkern nicht verschweigen, seinen Gott. Und wir? Stehen wir in dieser Gefahr, unseren Glauben, unseren Gott zu verschweigen? Da möge sich jeder und jede selbst prüfen. Ja, und auch als Kirche Jesu Christi insgesamt müssen wir das mal wieder tun und uns prüfen. Wo machen wir mehr, gerade wiederum die Landeskirchen, mehr als nur politische Stellung nehmen zu drängenden Fragen? Wo verkünden wir wirklich in der Öffentlichkeit das Evangelium? Aber ich möchte zum Schluss eher auf dieses hinweisen, die Ermutigung, die ich hier finde. Selbst als Jona nur sozusagen notgedrungen von seinem Glauben redet, hat das Wirkung. Denn Gottes Geist kann und will daraus etwas machen. Das ist der von Gott erwähnte Weg, auch wenn wir ihn vielleicht gerne anders hätten und nur schwer verstehen. Gott will durch das Wort seiner Zeugen, Gott will durch uns in der Welt wirken und so den Glauben ausbreiten, indem Menschen davon erzählen, was sie mit Gott erfahren haben. Daraus will der Heilige Geist etwas machen, auch eben durch unser Leben. Und hier die Ermutigung, wenn schon solches unwilliges, liebloses Reden über Gott, wie bei Jona, solche Wirkung hat, und wie viel mehr kann dann unser Zeugnis Frucht tragen, wenn wir es mit Liebe tun? In der Familie, in unserem Umkreis, in der Gemeinde. Von Gott reden und seiner Barmherzigkeit, was er an uns Gutes getan hat. Dazu möge Gottes Geist uns immer wieder ermutigen. Amen. Wir singen aus dem Lied 269, Christus ist König, jubelt laut. Ich bin gespannt, was Christoph für Melodie das ausgewählt hat, etwas, wie die hier in meinem Kanal sind. Und da dürfte es tatsächlich passen, Strophen 1 bis 5.
wollen aufstehen und gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Und als Antwort darauf singen wir das Lied 357, Strophen 4 bis 5. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch mein Heiliger Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt in der Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube auf den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir brauchen dazu deinen Trost, deine Kraft.
wollen uns aufrichten lassen durch die Zuversicht, dass unsere Toten geborgen sind bei dir. So bringen wir Menschen vor dich, die mühselig und beladen sind. Mit mancherlei Dingen, die man vielleicht von außen gar nicht kennt oder weiß, du, Herr, weißt es. Und du kannst uns auch offene Ohren geben für das, was diese Menschen vielleicht mal andeuten, wofür sie unser Gebet oder auch unsere Hilfe, unser gutes Wort haben. Vergiss uns nicht, barmherziger Gott. Lass niemanden vergessen sein, verloren gehen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ein Lied, das auch in diese Kirchenjahreszeit gehört, Trinitatis, die Sonntage nach Pfingsten, lohnt allen heißt, ich ehren wir und öffnen unseren Mund vor dir zugleich unser Segenslied, Lied 140, 1 bis Der Herr erhebe sein Gesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.